Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Theodor Haberauer aus Österreich und wir sprechen über Co-Elternschaft. Hallo Theo, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, freut mich auch.
Hallo nach Österreich. Wir reden heute über Co-Elternschaft. Bevor wir damit anfangen, magst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Also, mein Name ist Theodor Haberauer. Ich bin Psychotherapeut aus Wien, wo ich lebe und auch arbeite. Und arbeite sowohl beruflich mit dem Thema Co-Elternschaft, als ebenso befinde ich mich auch privat in einer Co-Elternschaft mit einer heterosexuellen Frau seit mittlerweile 4 Jahren. Und nachdem ich, wir haben uns kennengelernt über die Plattform Familyship, das können wir, glaube ich, an der Stelle auch sagen, ja. Über das Expertinnen-Netzwerk, wo ich auch vertreten bin. Und ich habe dort einfach eine Plattform gefunden für mich. Einerseits damals, wo ich die Co-Mutter auch kennengelernt habe und eben heute, wo ich das verbinde, einerseits die Arbeit, also die berufliche Sichtweise zu diesem Thema als Familientherapeut und Kindertherapeut, als eben auch meine persönlichen Erfahrungen. Also ich versuche auch heute hier, das beides hier mit einfließen zu lassen.
Ach, sehr schön, das freut mich. Ja, Familyship kommt wieder in die Shownotes. Ich habe ja auch schon mit Jennifer Suthold eine Folge aufgenommen, die stellen wir auch in die Shownotes. Für diejenigen, die Co-Elternschaft zum ersten Mal im Leben hören, wie definierst du den Begriff?
Also ganz runtergebrochen würde ich sagen, Co-Parenting oder Co-Elternschaft zu Deutsch, beschreibt per Definition eigentlich nichts anderes als eine Situation, in der sich erwachsene Personen zusammentun, um ein oder mehrere Kinder gemeinsam großzuziehen und eben ohne, dass sie in einer sexuellen oder romantischen Beziehung zueinander stehen. Es gibt dazu verschiedene Varianten, auf die wir vielleicht später nochmal näher eingehen werden und verschiedene Konstellationen, aber das wäre im Endeffekt der Überbegriff, der das alles umfasst.
Also zwei Menschen, die kein Paar sind, setzen zusammen Kinder in die Welt. Mir ist die Definition deshalb wichtig, weil Co-Parenting auch oft genutzt wird nach einer Trennung, wenn Kinder gemeinsam betreut werden. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist es gemeint, dass keine Beziehung vorher stattfand, keine Liebesbeziehung zumindest, sondern man als Elternteam gemeinsam Kinder hat. Erzähl doch ruhig mal, welche unterschiedlichen Konstellationen dir schon begegnet sind.
Also du hast jetzt gerade von zwei gesprochen. Tatsächlich geht es natürlich auch in eine Mehrpersonenkonstellation. Zwei ist vielleicht die Variante, in der wo zwei Singles aufeinandertreffen, also zwei Singles versuchen, einander zu finden. Das ist ja erstens mal mehr die Absicht im Vordergrund. Das kann ja auch eine Zeit lang dauern, bis man sich findet. Das ist auch vielleicht gleich eines der Hindernisse, die am Anfang stehen. Und wenn du als Single einen starken Kinderwunsch hast, ist das, also Co-Parenting, eine Möglichkeit, zu einem Leibchen Kind zu kommen, ohne mit der anderen Person eben eine romantische oder gesetzliche Verbindung einzutreten. Es können aber auch im Endeffekt, es kann sich auch um eine Mehrpersonenkonstellation handeln, also zum Beispiel ein Paar, ein gleichgeschlechtliches Paar und eine dritte Person des anderen Geschlechts, ob es ein lesbisches Paar ist zum Beispiel oder ein homosexuelles Paar oder auch ein heterosexuelles Paar. Aber es geht darum, dass in irgendeiner Form Männlein und Weiblein drauf zur Zeugung des Kindes, weil in der Regel ist das einfach eine recht, zwar eine Zeugung ohne Sexualkontakt, aber es muss nicht gleich eine IVF-Zeugung sein. Also in meiner Praxis, in der Praxisarbeit erlebe ich es eigentlich häufiger, dass die Zeugungen mit der sogenannten Bechermethode zu Hause passieren. Was auch noch zum Thema Konstellationen zu sagen gilt, ist, dass da dann auch oft Patchwork-Situationen entstehen. Es kann ein Elternteil, weil das ist dann auch in welcher Form, auch eine Onkelfunktion haben oder eine Tantenfunktion. Also es handelt sich um mehrere Personen in irgendeiner Form, aber das sagt noch nichts darüber aus, wie viel man dann auch tatsächlich partizipiert im täglichen Leben.
Ich habe auch noch, bevor wir zu der Onkel-Tanten-Funktion kommen, da habe ich noch ein paar Fragen. Ich habe auch schon von Paaren gehört, die oder von Konstellationen geht, wo es zwei Paare sind, die zusammen sich entscheiden, Kinder zu kriegen. Also ein lesbisches Paar und ein schwules Paar bekommen zusammen Kinder. Das ist auch noch die Möglichkeit. Deswegen gut, dass du mich da korrigiert hast. Natürlich nicht nur zwei. Ich wollte es erstmal einfach erklären. Natürlich gibt es da auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Elternteams zu bilden. Erzähl doch mal, was es mit dieser Onkel- und Tantenfunktion auf sich hat. Das ist auch eine bei der Suchfunktion auf Familyship, wo ich das zum ersten Mal ehrlich gesagt gehört habe. Was ist damit gemeint?
Also diese Beschreibung bezieht sich auf die Betreuungsform. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Profil anlegt, weil das sind ja alles Online-Profile dort, wie man das vielleicht von Tinder oder anderen Dating-Plattformen auch kennt, deswegen auch den anderen Kleinen geschickt, ne? Entscheidet man sich in erster Linie, was man sein möchte, was man anbieten möchte, aber dann eben auch in der Suchfunktion, wonach man sucht. Und würde ich jetzt als Mann, als unabhängig von meiner Sexualität, eine Onkelfunktion anstreben, würde das bedeuten, ich bin bereit, Vater zu werden, ich bin bereit, diese Vaterschaft auch offen zu kommunizieren und auch zu partizipieren im Leben des Kindes und gemeinsam das Kind auch groß zu ziehen. Allerdings im zeitlichen Verhältnis, dass ich vielleicht nur am Wochenende zur Verfügung stehe oder vielleicht auch nur jedes zweite Wochenende oder einen Tag die Woche. Also sprich, mehr eine begleitende Rolle als eine ganz aktive Rolle, wie man es in einem täglichen Alltag vielleicht hätte. Also jetzt im Gegensatz dazu wäre vielleicht eine Variante, wo so eine 50-50 Obsfrage auch geht und wo beide Elternteile einerseits gleichmäßig berechtigt sind, also auch vor dem Gesetz. Also es braucht dann auch keine Zahlungen in irgengeiner Richtung, in puncto Unterhalt. Und beide treffen die gleichen Entscheidungen, das Kind oder die Kinder verbringen die gleiche Zeit bei beiden Elternteilen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein etwas im Gegensatz dazu, zum Onkelmodell oder auch Tantenmodell. Das ist natürlich viel, viel seltener, aber auch das bezieht sich ja vielleicht auch ohne, nicht auch direkt auf das Geschlecht.
Also zeitlich weniger involviert als ein Vater wäre, wenn man das damit vergleichen möchte. Obsorge ist im deutschen Sorgerecht, möchte ich nur übersetzen für die, die das nicht österreichische Wort dazu nicht kennen, das Pendant dazu nicht kennen. Und ähnlich möglich ist es auch bei Tantenfunktion, also dass eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, aber nicht so sehr involviert ist zeitlich und auch rechtlich, finanziell wie eine Mutter, sondern gelegentlich, aber regelmäßig das Kind sieht, eben wie ein guter Onkel oder eine gute Tante oder Paten oder wer sonst noch im Leben der Kinder eine Rolle spielt, aber anders als ein Elternteil. Wir wollen heute ja über Konflikte und Herausforderungen unter anderem reden. Was sind denn deiner Erfahrung nach, auch deiner Beratungspraxis nach, so die typischen Konfliktthemen, die bei Co-Eltern aufkommen?
Also nochmal, Konflikt, also ich würde es erstmal als Grundproblem, vielleicht noch, wenn ich darf, kurz vorrein.
Unbedingt.
Und zwar, das ist tatsächlich das Kennenlernen, das Finden einer potenziellen anderen Person, wie wir das alle kennen vom Dating. Was hier natürlich erschwerend dazukommt, ist, wir sprechen hier immer noch von einem Phänomen, das vielleicht eher neu ist, noch eher unbekannt ist und noch nicht angekommen ist in der Gesamtbevölkerung als solches. Somit stellt sich am Anfang immer die Hürde, ein Stück ländlicher Raum versus Stadt, wenn es darum geht, überhaupt jemanden zu finden. In den Ballungsräumen gibt es da einfach mehr Auswahl an Personen, für die das auch in Frage kommt. So ein Lebenskonzept am Land schaut es einfach wirklich anders aus und das ist auch länderübergreifend, auch jetzt meine Erfahrung aus Deutschland, genauso wie in Österreich. Also das ist mal die erste Grundschwierigkeit, jemanden zu finden, natürlich dann auch jemanden zu finden, wo es passt. Ich betone da immer wieder, dass dieser Prozess aus meiner Sicht ganz, ganz essentiell ist, das Kennenlernen, sich auch für das Kennenlernen ausreichend Zeit zu nehmen, auf das Gefühl zu hören, das Bauchgefühl auch, passt es mit der Person, ist das stimmig, könnten wir auch befreundet sein, wir sprechen ja hier nicht nur von einem Projekt, sondern auch vielleicht von einer Freundschaft, einer Bekanntschaft, auf jeden Fall über mehrere Monate bis mehrere Jahre oder Jahrzehnte, wie man es halt eben dann läuft, im Idealfall. Also das muss einfach auch persönlich sehr, sehr passen. Und eben, jetzt gehe ich über zu deiner Frage, um auch Konflikte vorzubeugen. Und deshalb ist am Anfang aus meiner Sicht besonders wichtig, klar eine Position zu beziehen, was die Vorstellungen sind.
Frag mich manchmal, deswegen wollte ich gerade kurz nochmal was sagen, da diese Verliebtheitphase ja wegfällt, wenn man ist vielleicht verliebt in den Gedanken, ein Kind zu haben, aber diese Verliebtheitphase fällt weg, frage ich mich mal, guckt man besser hin? Weil wir beide wissen ja auch aus unserer Beratungs- und bei mir Mediationspraxis, wie wichtig das ist, da einen passenden Elternteil auszuwählen. Hast du die Erfahrung gemacht, dass man das genauer hingeschaut wird, vielleicht auch systematischer vorgegangen wird, als wenn man auf natürlichem Weg ein Kind zeugt?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich sehe das aber tatsächlich in diesem Fall als eher einen Vorteil, weil es ist dadurch viel fokussierter und rational und das wird gegenüber sozusagen der perfekte Papa oder die perfekte Mama gesucht und nicht die perfekte Partnerin oder perfekte Sexualpartnerin. Also es kommen einfach auf auf ganz andere Dinge sind wichtig, es kommt auf andere Dinge an. Und diese Dinge sollten immer im Sinne des Kindeswohls sein. Also auch
das auch als Vorteil,
nicht aus den Augen zu verlieren, das geht ja in erster Linie ums Kind.
Ja. Ja, ich meinte es auch als Vorteil tatsächlich, möglicherweise.
Ja, ja.
Jetzt darfst du aber gern weitermachen bei den möglichen Konfliktthemen.
Das klare Beziehen der Position, das ganz klare Kommunizieren der Vorstellungen. Was sind Do's, was sind Don'ts, was sind absolute No-Gos? Also ich spreche von Dingen wie auch politische Einstellungen, Religionsbekenntnis, Zugang zu Gesundheits- und Versorgung, also bin ich ein Impfgegner oder nicht? Das klingt jetzt natürlich jetzt brandaktuell in den letzten Jahren, aber natürlich werden sich diese Frage auch stellen, soll unser Kind geimpft werden und wie sehr? Das sind jetzt schon, klingt vielleicht jetzt schon nach Details, aber ich glaube, es sind gleichzeitig auch Hinweise für eine Grundhaltung. Und je harmonischer das ist und je stimmiger, desto weniger, glaube ich, kann es zu Konflikten kommen, theoretisch, um Konflikte vorzubeugen. Was auch ganz wichtig ist, eben diese Vorstellung von Betreuungsverhältnis, sich dann möglichst einig zu sein und das vielleicht auch festzuhalten, um spätere Konflikte vorzubeugen, schriftlich, im Idealfall notariell. Das hat zwar keine gesetzliche Bindung, aber es ist trotzdem ein Papier, das im Konfliktfall zur Hand genommen werden kann, wo dann oben steht, das ist die Betreuungsform, die wir uns geeinigt haben. Du hast einem Vaterschaftstest auch zugestimmt nach der Geburt, um sicherzugehen, dass es da keine Misstrauensgefühle gibt. Wenn überhaupt das Vertrauen während der ganzen Zeit das allerwichtigste Element ist aus meiner Sicht, im Vertrauen zu bleiben, dass die Absichten positiv sind und dass es gemeinsame Absichten gibt. Im Detail, was für Konflikte sind mir begegnet in den letzten Jahren, seitdem ich mit dem Thema arbeite. Also eben, dass es Abmachungen gab und die nicht eingehalten wurden, dass vielleicht auch jetzt im Zuge der Schwangerschaft, im Zuge der Geburt bei der Frau vielleicht Gefühle aufgekommen sind, die vorher nicht so absehbar waren. Und da ist es vielleicht auch wichtig, dann sich Begleitung zu holen für diesen Prozess, gerade am Anfang, um auch Missverständnisse vorzubeugen, um so etwas wie einen regelmäßigen Showfix zu implementieren, wo auch diesen Dingen Raum gegeben wird, begleitet jetzt eben von einer Mediatorin, Mediator, Psychotherapeutin, Paartherapeutin, Paartherapeut, so etwas in die Richtung, eine neutrale Person, um die Kommunikation, weil das ist ein wichtiger Aspekt, dadurch, dass man sich vielleicht nicht so oft sieht wie andere Elternpaare oder nicht unter einem Dach lebt, ist die Kommunikation grundsätzlich schon verändert. Und da einen möglichst hohen Kommunikationsstandard zu halten, ist meiner Sicht sehr, sehr wichtig.
Viele von den Themen sind ja Themen, die andere Eltern auch haben, wenn sie sich trennen oder auch solange sie noch zusammen sind, bestimmt. Was sind denn so besondere Themen, die durch diese Co-Elternschaft-Konstellation dazukommen?
Also eigentlich diese aus meiner Sicht Grundthemen, die ich gerade genannt habe, weil bei Papa und Mama ist vielleicht klarer, wer was übernimmt, vielleicht auch nicht. Ja. Also jetzt in einem konventionellen Familiensystem. Ich glaube, ein erschwerender Faktor ist die Zuständigkeit, möglicherweise, zu sagen, wenn wir uns dann eben auf ein zeitliches Verhältnis geeinigt haben, also nehmen wir jetzt an, 50-50, beide sind gleichermaßen verantwortlich, aber an unterschiedlichen Tagen, die vorher ganz genau definiert werden. Das heißt, auch der Arbeitsalltag wird danach ausgelegt, die Kita wird danach ausgelegt, etc. Und dann kommt es zu Krankheitsfällen und es ist auch spontanes Einspringen, warum auch immer. Und da in solchen sogenannten Krisen oder vielleicht auch kleinen Krisen, aber dennoch auch einen gemeinsamen Nenner zu finden und auch da vorzubeugen und auch darüber nachzudenken, wer ist dann wie zuständig? Muss ich mich selbst organisieren, wenn es mein Tag sozusagen ist? Oder kann ich auch das frei und offen kommunizieren? Also da eine hohe Transparenz walten zu lassen, als auch eine gewisse Fairness, aber auch Mut, sich nicht verstellen zu müssen, nicht als unfähig zu wirken. Das könnte am Anfang auch eine Sorge sein. Die Person könnte das ja auch gleich gegen mich verwenden. Also von der Haltung her eher ins Vertrauen zu kommen und nicht in den Kampfgeist, halte ich für ganz, ganz essentiell. Es braucht offene Familien, glaube ich, aus meiner Sicht auch im Hintergrund gewissermaßen, wenn das möglich ist, wenn es das gibt, also ein Netzwerk, muss nicht die Familie sein, aber ein Netzwerk, das das grundsätzlich unterstützt, gerade in Zwei-Personen-Konstellationen, wo viel auf den eigenen Schultern dann auch lastet in der Zeit, wo das Kind oder die Kinder bei einem sind, braucht es Netzwerke. Also einerseits ist das Gemeinsame beim Co-Parenting eine Riesenressource, dass man es im Vergleich zu AlleinerzieherInnen schon ein Gegenüber noch hat zum Austausch, aber trotzdem gibt es vielleicht potenziell viel Zeit, für die ich alleine verantwortlich bin. Und da braucht es ein Netzwerk, das da einen unterstützt, weil aus meiner Sicht ist nicht alles alleine zu schaffen. Und dass dieses Netzwerk dann auch ähnliche Haltungen hat und Werte, ein Werteverständnis wie mein Gegenüber. Also das ist das, dass das Ganze sozusagen eine gewisse Harmonie auch hat. Wie im Ideal einfach. Also wir sprechen hier von einem durchaus durchgestalteten Familienmodell und ich glaube, dann darf man auch möglichst eine hohe Messlatte mal haben, um danach auch zu adjustieren.
Und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, wenn das vorher zusammen besprochen wird, oder hat man die Chance, es gut zu regeln, vielleicht eher als wenn man zusammenkommt, wird schwanger, mehr oder weniger gewollt und dann ist die Mutter zu Hause, weil sie sowieso zu Hause ist und dann geht das so seinen Gang und da erzählen mir viele Eltern in heterosexuellen Familienkonstellationen, dass es eigentlich gar nicht besprochen wurde, sondern mehr so reingerutscht sind und dann war es irgendwie und früher oder später war vielleicht einer oder eine unzufrieden und dann belastete das auch die Beziehung. Hier ist anders als in klassischen Familienkonstellationen, dass eben oft auch neue Partnerinnen und Partner dabei sind, auch relativ früh vielleicht schon dabei sind. Das gibt es natürlich bei Familien, die sich trennen auch, die Patchwork, aber hier kann ja sein, dass jetzt zwei Menschen, in dem Fall jetzt nehmen wir mal zwei, zusammen beschließen, ein Kind in die Welt zu setzen, zu einem Zeitpunkt, wo beide Single sind und später kommen bei einer Seite oder beiden Seiten neue Partnerschaften zusammen. Wie erlebst du solche Veränderungen bei Co-Elternschaft?
Ist durchaus eine Herausforderung, wie es in jeder Familie eine Herausforderung sein kann. Also Patchwork muss man können. Patchwork braucht, glaube ich, viel Verständnis, braucht auch ein häufiges Zurücknehmen. Es braucht aus meiner Sicht auch klare Positionen, wer ist trotzdem nach wie vor der Papa, wer ist trotzdem nach wie vor die Mama oder wer sind die Mamas und wer sind die Papas. Und sozusagen ein Verständnis für das Co-Parenting, also jetzt auch von diesen möglichen dritten und vierten Personen, die da reinkommen in die Familie. Also einerseits da auch nur jemanden reinzulassen als bereits Co-Eltern betreibende Person, ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt.
Co-Elternteil.
Leute reinzulassen in die Familie. Genau, ja, die da auch damit umgehen können. Also die neuen Personen. Da auch noch das klar zu vermitteln, es gibt schon einen Papa, es gibt schon eine Mama. Aber jede weitere Person kann eine Bereicherung sein für alle. Also es als Ergänzung zu sehen und nicht als Konkurrenz. Und das ist eine Haltung, die, glaube ich, von allen Seiten vertreten werden muss, damit es da eben nicht zu Missverständnissen kommt, zu Kränkungen kommt. Ja, es geht nicht darum, irgendwen zu ersetzen im Idealfall, sondern die Familie eben zu bereichern und das Kind, dem Kind noch mehr Input zu geben, von dem es frei wählen kann, was es als passend empfindet. Es geht natürlich dann auch sehr um den Alltag, um die zeitliche Ausgestaltung, weil vielleicht wurden vorher die Urlaube gemeinsam gemacht, jetzt sind da plötzlich neue Personen dabei, machen wir das weiterhin so, Weihnachten etc. Also ich sehe das durchaus als eine neue Herausforderung, aber auch da kann man von Anfang an klar eine Haltung beziehen, der man bitte nach Möglichkeit dann auch treu ist, im Sinne einer Vereinbarung, im Sinne einer Abmachung, die man getroffen hat. Und Sympathie ist natürlich da ganz, ganz wichtig auch. Im Zweifelsfall, ich glaube, wenn es gar nicht klappt mit diesen neuen Personen, die da mit reinkommen, diese Stiefeltern, klingt immer so ein bisschen negativ aufgrund von Märchen, die wir alle in uns gefunden hatten, aber belegt, tatsächlich ja. Etwas, ja, tatsächlich, aber ist es da wichtig, dass diese Stiefeltern auch einen vielleicht eine Chance kriegen, auch mitgestalten zu dürfen, gewissermaßen, ja, und das ist darüber, wenn es gar nicht funktioniert, darauf wollte ich gerade hinaus eigentlich, dass es dann wenigstens sich aufs Nötigste beschränkt, dass trotzdem die Vereinbarung, terminliche Vereinbarung etc., das auch eingehalten wird, wenn jetzt schon nicht die große Harmonie vorhanden ist oder nicht das Bedürfnis, alles gemeinsam zu teilen, was ja auch okay ist, dass das Kind in keinster Weise verunsichert wird. Also auch da wieder das Kindeswohl in den Vordergrund zu bringen was ist wichtig für die Bedürfnisse des Kindes, was braucht das Kind? Wie können wir alle dem nachkommen?
Ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner Beratungspraxis. Ich habe ja einige Co-Eltern-Teams bei mir in der Mediation und da geht es immer um, auf der einen Seite natürlich um Umgang und Erziehung und solche Fragen, aber geht ganz häufig auch um Geld. Inwieweit spielt das in den Familien, die du kennst, eine Rolle?
Also tatsächlich wage ich die Vermutung zu äußern, dass wir schon tendenziell ein bisschen von besser situierten Eltern sprechen, die sich so ein Modell überlegen. Also wenn sie Single sind sowieso, weil dann muss man sich das auch leisten können. Und auch in einer Mehrpersonenkonstellation erlebe ich das eher ein Stück, also wir reden hier schon, glaube ich, von einer gebildeten Schicht und einer eher der Mittelschicht, wenn ich das so sagen darf. Aber natürlich ist das ein Thema. Das ist ein Thema beim Wohnort. Es geht ja auch um Pendelstrecken, dass die möglichst reduziert sind bei getrennten Wohnsitzen. Also wenn wir jetzt nicht das Nestmodell haben, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber es gibt auch verschiedene Modelle dann, was die Wohnform betrifft. Und wenn wir ein Doppelresidenzmodell haben, wo es beim Papa oder bei den Papas und bei den Mamas, bei der Mama, zwei Wohnsitze, also im Endeffekt für die Kinder gibt, dann gibt es auch Pendelstrecken. Das muss man sich leisten können. Das ist auch ein zeitlicher Faktor. Also auch das kann eine mögliche Schwierigkeit sein. Und es wird nie 50-50 in dem Fall ausgeglichen sein. Aber es ist zumindest darauf zu einigen, dass beide Seiten einen Anteil auf das gemeinsame Kinderkonto einzahlen, von dem die Kinderausgaben bezahlt werden. Und diese Anteile sollten dann gleichermaßen belastend oder entlastend für die jeweiligen Eltern sein. Also es soll ausgeglichen sein, wenn es nicht dieselbe Zahlung ist, dann sollte es im Verhältnis stehen. Also das ist ganz essentiell. Und auch da ein Verständnis zu haben, dass vielleicht nicht alles für alle gleichermaßen leistbar ist. Aber auch dann gleich in der nächsten Frage, was braucht ein Kind wirklich zu gehen? Was ist wichtig für ein glückliches Aufwachsen?
Ich erlebe es auch so, dass Co-Elternschaft eher Menschen wählen, die gebildeter sind und finanziell gut gestellt. Und gleichzeitig gibt es dennoch zwischen den Elternteilen oft große Unterschiede. Finanziell aber eben auch in der Betreuung, vor allem am Anfang. Kleine Kinder werden doch meistens noch eher von der Mutter betreut und dadurch kann die am Anfang zumindest auch weniger arbeiten oder gar nicht arbeiten. Und das ist auch was besprochen werden kann und sollte und vielleicht auch eben wieder verglichen mit einer klassischen Familie frühzeitig betrachtet werden kann, dass man vorher überlegt, wir wollen zusammen ein Kind, was bedeutet das für unser aller Leben? Und wenn eine Person erstmal zu Hause bleibt, länger, dann könnte das auch finanziell irgendwo berücksichtigt werden. Wenn Co-Eltern alles versucht haben zu bedenken und dennoch später Konflikte aufkamen oder verdeckte Unstimmigkeiten erst im Alltag mit den Kindern, mit dem Kind deutlich wurden, was können die dann tun? Wo können die sich Unterstützung holen und wie können die Lösung finden?
Also ganz, ganz wichtig finde ich, hier zu betonen an der Stelle, im Fokus die Wertschätzung und das Vertrauen zu haben. Und wenn das in irgendeiner Form verloren gegangen ist, alles dafür zu tun, es wieder zu finden, weil es ja nicht erledigt ist mit dem erfüllten Kinderwunsch, sondern das Ziel ja aus meiner Sicht immer sein sollte, dass das glückliche und bedürfnisorientierte, entwicklungsfördernde Aufwachsen des Kindes. Ja, um das nochmal an der Stelle zu betonen, es ist nicht nur der eigene Wunsch sollte im Vordergrund stehen, sondern das Wohl des Kindes. Und dann einerseits präventiv, aber auch im Sinne einer Konfliktlösung, sich regelmäßig zu sehen, also große Abstände, verschlechtern die Kommunikation, regelmäßige Treffen, tätige Kommunikation auf Augenhöhe, Unterstützung durch weitere dritte Personen, wie gesagt, Mediatorinnen, Therapeutinnen, Familienberatungen. Pro Farm zum Beispiel ist, glaube ich, eine recht beliebte Anlaufstelle in Deutschland, von der ich jetzt schon öfter gehört habe, kann man an der Stelle erwähnen. Sonst würde ich mich für Familientherapeuten entscheiden, die etwa vielleicht noch nicht Erfahrung haben mit Co-Parenting, weil tatsächlich sind das nicht so viele, aber zumindest eben Familie im Fokus haben und dann werden sie damit auch umgehen können. Die Anerkennung des Gegenübers darf dabei ein Ziel sein und alle Formen der Sabotage und der gegenseitigen Abwertungen und in den Hintergrund zu rücken und die Selbstreflexion auch in den Vordergrund zu bringen und das Kind in keinem Fall in einen Loyalitätskonflikt auch zu bringen, wo es sich in irgendeiner Form zwischen Eltern entscheiden müsste. Das wäre natürlich ganz schädlich. Das wären meine Empfehlungen an der Stelle.
Ist ja nicht immer so einfach, gerade wenn man wirklich auch nicht weiterfindet. Was bietest du an für Co-Eltern, die merken, dass sie Unterstützung brauchen?
Also einerseits biete ich diese aktuell offene und fortlaufende monatliche Gesprächsgruppe online an, die aktuell über die Plattform Familyship montags stattfindet und für Mitglieder kostenlos ist, beziehungsweise dann ab dem zweiten Mal einen kleinen Kostenbeitrag kostet. Diese Gruppe widmet sich dem Thema Empowerment. Also da geht es speziell für Personen, die vielleicht von dem Thema schon gehört haben oder sich auch schon ein bisschen auskennen und jetzt am Beginn sind und überlegen, so etwas zu starten und sich gegenseitig miteinander austauschen wollen. Und das Ganze begleite ich in dem Fall. Zusätzlich biete ich eben in meiner freien Praxis Beratung und Unterstützung, Begleitung für Familien an, eben für ortsansässige Personen hier in Wien und Umgebung, als auch eben online im Zuge von Online-Therapien.
Sehr schön. Danke, Theo. Zum Abschluss noch kurz, was möchtest du Menschen, die uns zuhören, noch mitgeben, die vielleicht über Co-Elternschaft nachdenken oder sich schon als Co-Eltern ihren Kinderwunsch erfüllt haben?
In erster Linie den Mut zur Andersartigkeit vielleicht. Das ist im Endeffekt dann nämlich gar nicht so anders. Am Anfang spricht man noch oft gerne von einem Projekt und später wird dann einfach wirklich ein Mensch und eine Familie, und dass Familie auch viel breiter gedacht werden darf als die verstaubten traditionellen Familienmodelle, die wir vielleicht im Kopf haben. Dass es alleine schwer sein kann und diese Dinge zu teilen und die Kontrolle auch ein Stück abzugeben, auch eine Bereicherung ist und das vieles leichter machen kann. Das Vertrauen zu behalten in das eigene Gespür, auch für mein Gegenüber, und nicht zu vergessen, bei diesem Modell handelt es sich um absolute Wunschkinder. Und diese Kinder dürfen sich so glücklich schätzen, dass ihre Eltern alles tun, damit es ihnen gut geht. Ja. Ich finde es einfach wundervoll. Es ist vielleicht nicht ein Modell für jedermann und für jede Frau, ist auch einfach zu sagen an der Stelle, aber es darf und es ist eine wertvolle Ergänzung. Aus meiner Sicht.
Wunderbar. Vielen Dank, Theo, für das schöne Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.